Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Valerie Krämer über die Herausforderung, eine Meinung zu haben, warum Vertrieb so einen schlechten Ruf hat und was man von der Sesamstraße lernen kann. Gute Unterhaltung. Glauben Sie, dass am 15. Mai eine neue Weltordnung begonnen hat? Antwortmöglichkeiten, ja, was Windows 95 nicht geschafft hat, vollendet Bill Gates jetzt? Oder nein, was habt ihr denn geraucht?
Das war jetzt eine schöne Frage aus unserem Netzwerk, ist das richtig?
Und?
Ja, was habt ihr denn geraucht?
Sie haben eine ganz klare Meinung, Valerie Krämer. Und damit herzlich willkommen im Erfolgsgedanken-Podcast. Ja, du lachst, natürlich war das jetzt ein bisschen plump, aber so ungefähr, wenn ich das richtig sehe, funktioniert ja das Produkt eures Startups Opinory, oder nicht?
Das ist richtig, das ist richtig. Wir versuchen im Endeffekt ganz, ganz komplexe Themen auf relativ einfache Sachverhalte runterzubrechen, wohlwissend natürlich, dass das viel komplexer ist und man das nicht so runterbrechen kann. Aber am Ende geht es halt darum, seine Meinung zu teilen. Und je komplexer, desto weniger ist man bereit oder traut sich vielleicht, seine Meinung zu teilen.
Das war ehrlich gesagt auch der Grund, warum ich das jetzt so ein bisschen überspitzt am Anfang formuliert habe. Denn das ist, glaube ich, ein echt scharfer Balanceakt. Ne? Ihr habt irgendwo, oder du vielleicht sogar selbst in der Vorbereitung, habe ich das irgendwo gelesen, gesagt, ihr wollt quasi die Debatte zurückgeben an die Gesellschaft. Ich glaube, so hast du es formuliert, weil du gesagt hast, also Diskurse inzwischen sind echt stark geprägt von Populisten und da wollen wir was zurückgeben. Und nun sind die Fragen aber aufgrund dieser Ja-Nein-Antwortmöglichkeiten, die man auf diesem Meinungstacho, so nennt ihr das ja, in diesen Artikeln bei Spiegel und Fokus und so findet, ja doch relativ stereotypisch manchmal. Ne? Wie kommt ihr quasi eurer Vision nahe, die Debatte zurückzugeben, wenn es am Ende doch nur eine Meinung ist?
Also am Ende ist es halt so, dass Fragen immer der Einstieg sind für eine Debatte. Und ich glaube, wir haben in der Vergangenheit zu wenig gefragt und die Gesellschaft oder unsere Bevölkerung zu wenig gefragt nach ihrer Meinung. Oder sie wurde halt nicht gehört, weil es gab einfach bis vor einigen Jahren gar nicht diese Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, unsere Stimme kundzutun und unsere Meinung zu äußern. Und klar, ist es so, dass wenn man Fragen so auf ein Minimum runterbrechen muss, ja irgendwo, dass das dann potenziell auch von einigen als ja vielleicht ein bisschen zu flach wahrgenommen wird. Aber am Ende ist es die Möglichkeit für uns, dass mehr Menschen sich eben beteiligen. Und das ist uns tatsächlich gelungen bisher. Also wir hatten vorher 2%, die sich maximal irgendwie beteiligt haben mit Hilfe von Kommentarspalten. Auf Twitter und Facebook passiert natürlich auch einiges, aber das konnte man alles nicht einordnen. Und jetzt haben wir diverse Artikel in unserem Netzwerk, die jeweils mit vielleicht auch immer wieder den gleichen Fragen bestückt sind, womit man sich immer wieder einen Überblick verschaffen kann über das Thema und wo die Meinung gerade steht. Und ich glaube, da tun wir etwas ganz Schönes für die breite Masse, die einfach nicht an irgendwelchen Meinungsforschungsinstituten vergrabenen Meinungstrends, sondern sehr transparent immer und immer wieder zu sehen, wo es gerade steht und vielleicht auch ganz anders, als man gerade denkt.
Ja, du hast die Zahl genannt, 2%. Jetzt habe ich auf eurer Website gefunden, ihr schafft es bis zu 15% Engagement-Quote, wie man dann so schön sagt, zu produzieren. Das heißt, Leser eines Artikels, in dem sich so ein Widget, ich weiß nicht, wie ihr das nennt, dieser Meinungstacho, in dem der sich befindet, da interagieren tatsächlich 15% dann am Ende mit eurer App, ist es ja nicht, also eurem Widget, ja?
Genau, also in den redaktionellen Artikeln haben wir 15% im Schnitt Engagement Rate, teilweise sogar höher. Das kommt wirklich ganz, ganz spezifisch auf das Thema drauf an, welches da gerade, wie emotional das Thema gerade ist und wie sehr es einen auch bewegt. Im werblichen Bereich sieht das ein bisschen anders aus. Da liegen wir bei 6-8% Engagement Rate, aber das ist auch noch ganz schön hoch.
Ja. Ist immer noch enorm, ja. Also führst du das tatsächlich darauf zurück, dass die Leute eine große Sehnsucht danach haben, vielleicht auch ihre Meinung auszudrücken? Oder ist es vielleicht auch so ein bisschen die Neugierde, denn man sieht die Ergebnisse dieser Umfrage erst, wenn man selber abgestimmt hat?
Ich glaube, es ist sowohl als auch. Also ich glaube sowohl, dass Menschen Bedürfnis haben, ihre Meinung zu äußern, aber auch vor allem, dass ihre Meinung gewertschätzt und gehört wird überhaupt erst einmal. Und auf der anderen Seite ist es sicherlich auch der Neugierde-Faktor bei einigen davon zumindest, die wirklich nur abstimmen, um das Ergebnis zu sehen am Ende. Und vor allem, um sich zu vergleichen, ne? Um zu sehen, wo stehe ich jetzt im Vergleich mit anderen Menschen.
Erinnert mich gerade an eine Game-Show, die so alt ist, dass du sie nicht mehr kennen wirst. 1, 2 oder 3, da musste man also eine Kindersendung dann vor so ein Türchen.
Doch, 1, 2 oder 3,
erkennst du sogar noch?
Was ist denn das für ein Geschrei? Oder?
Ja, mit dem Geschrei weiß ich nicht mehr, aber ja, genau, mit so einer sehr, sehr ins Ohr gehenden Titelmelodie. Oh, jetzt wird hier noch ein Gesangspodcast draus. Das sind ganz gerne neue Töne im wahrsten Sinne des Wortes. Aber sieht man bei euch auch so einen Effekt, dass quasi dann doch so eine Tendenz zur Mehrheit ist? Also gibt es Leute, die quasi nach einer Abstimmung nochmal zurückgehen? Ich weiß gar nicht, ob das geht bei euch, und nochmal neu abstimmen und dann sagen, oh, dann meine ich doch lieber das.
Ja, auf jeden Fall. Man kann seine Meinung ändern. Ich hoffe auch, dass man seine Meinung immer ändern darf. Das sollte immer erlaubt sein. Mhm. Aber es wird immer nur die letzte Meinung gezählt. Also man darf nicht, man darf doppelt abstimmen quasi, aber es wird nicht doppelt gezählt, immer nur der letzte Stand. Weil wir sehr wohl wissen, dass viele Leute, manchmal weiß man vielleicht auch nicht, wie man damit umgehen soll, mit dem Format, aber die meisten oder viele klicken erst in die Mitte, gucken dann, wie andere abgestimmt haben, positionieren sich dann. Das sehen wir schon relativ oft.
Also das heißt, im besten Fall, wenn man nicht das so interpretieren darf, dient die Frage selbst auch einer Meinungsbildung, ja, weil ich mich mit der Frage beschäftige, vielleicht erstmal eine Antwort gebe und dann.
Auf jeden Fall. Unser Company-Slogan heißt auch nicht ohne Grund We help people make up their minds.
Ah ja.
Wir hatten ganz am Anfang sind wir gestartet mit We make opinions matter. Haben es mittlerweile ein bisschen mehr geschärft und gesagt, wo wir eigentlich zu beitragen, ist, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, mehr Orientierung zu bekommen und zu verstehen, wo stehe ich eigentlich mit meiner Meinung und vielleicht die Meinung auch darauf aufbauend auch zu schärfen und überhaupt erstmal eine Meinung zu bilden. Viele Leute haben ja zu bestimmten Themen gar keine Meinung, weil sie sich gar nicht damit auskennen, weil sie nicht denken, dass ihre Meinung da zählt, weil sie nicht denken, dass das irgendwie wichtig wäre, was sie zu sagen haben. Und auf die Art und Weise kann man sich viel besser einordnen und potenziell auch die Meinung eben bilden.
Jetzt haben wir, ich will nicht ständig in dem Podcast über Corona sprechen, aber es begleitet uns jetzt so lange schon und wahrscheinlich auch noch eine Weile, sodass es natürlich auch Teil unseres täglichen Denkens ist. Da kommt mir gerade die Frage, bei Corona scheiden sich ja auch gerade so zwei Geister. Die einen, die sagen, hier geht es gar nicht um Meinung, hier geht es um Wissenschaft und wir machen einfach das, was Wissenschaftler sagen und ordnen uns dem unter. Und andere sagen, nee, solche gesamtgesellschaftlichen Debatten oder man muss da halt eine gesamtgesellschaftliche Debatte führen, weil die Auswirkungen so gravierend sind. Wie hat denn Corona tatsächlich Einfluss gehabt jetzt auf euer Geschäft? Ich nehme an, dass gerade Medienhäuser gerade eine Menge Zulauf haben, ja. Und wahrscheinlich damit auch ihr.
Ja, auf jeden Fall. Also bei uns gehen wirklich, zumindest auf der Verlagsseite, gehen die Reichweiten wirklich in die Decke. Wir hatten noch nie so viele Zugriffe wie aktuell und noch nie wurde so viel nach Themen wie Corona gesucht oder auch abgestimmt und mitgemacht und aber auch gefragt. Also es werden nicht nur extrem viele Fragen gestellt in unserem Netzwerk aktuell, sondern es wird auch extrem viel mitgemacht. Mhm. Und das Corona-Thema ist natürlich auch ein extrem emotionales, etwas, was noch nie da gewesen ist, in der Form zumindest nicht oder vielleicht auch sehr lange einfach nicht. Und wo auch sehr viel Orientierungslosigkeit herrscht und sehr viel Unsicherheit. Und gerade da ist es für Menschen wichtig zu verstehen, ich weiß gerade gar nicht, ist so ein komplexes Thema. Da kann ja ein Virologe ist ja nur eine Perspektive des Ganzen. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Perspektiven und ich weiß gar nicht, wo stehe ich denn jetzt gerade mit meiner Meinung, wo stehen die anderen und was soll ich denn überhaupt denken zu dem Thema? Und ich würde jetzt, ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch gestochen, wenn ich jetzt sagen würde, dass wir die Lösung dafür sind. Aber wir tragen sicherlich einen Teil dazu bei, dass man sich besser orientiert und zumindest versteht, wo die Meinung gerade steht oder die Debatte gerade steht.
Jetzt habe ich gerade zu dem Thema auch jüngst wieder Fragen gesehen von euch in Artikeln zu Corona. Da wird es unter anderem darum gegangen sein, glaube ich, ob man persönlich Angst hätte, sich anzustecken. Das war jedenfalls eine Frage, die ich wahrgenommen habe. Das ist ja nun wirklich eine sehr persönliche Meinung. Und da waren, das hat mich echt fasziniert, ich glaube, da stand 2 Millionen abgegebene Stimmen schon. Das ist ja ein gigantischer Datenpool. Und ihr fragt das jetzt schon relativ lange, also nicht erst seit ein paar Tagen, sondern wirklich über die komplette Pandemie hinweg, die wir bisher erleben. Seht ihr an den Daten Veränderungen oder ist das eine relative Konstante, die Angst vor Corona? Oder ändert sich das und kann man das vielleicht auch zurückführen auf Veränderungen, zum Beispiel in der Kommunikation seitens der Bundesregierung, durch Veränderungen, was jetzt Ausgangsbeschränkungen und so angeht? Also könnt ihr mit den Daten wirklich was anfangen oder ist es nur eine Meinung?
Nee, also wir können ganz klare Meinungstrends über die Zeit nachvollziehen und wir können auch ganz klar sehen, dass im Februar noch ganz andere Themen da draußen waren als dann auf einmal im März. Also es war schon ein sehr krasser Umschwung und dann kam auch nur noch Corona. Also das ist dann aber auch, glaube ich, nicht nur ausschließlich politisch beeinflusst, sondern natürlich auch Medien beeinflusst und das wurde natürlich auch ganz schön ausgeschlachtet. Es gab ja kein anderes Thema mehr als Corona. Ich persönlich selber bin auch irgendwann habe so ein bisschen auf Durchzug geschaltet, weil irgendwann hatte man so ein bisschen Sorge, dann dachte man irgendwann, oh Gott, jetzt will man auch keine Sorgen mehr bei sich machen. Lieber höre ich jetzt ein bisschen auf mit dem Ganzen, weil es gibt auch irgendwie nichts Neues. Aber man sieht da schon Korrelationen zwischen dem Ganzen und man sieht auch ganz klar, dass jetzt beispielsweise beschäftigt man sich halt sehr stark mit den Lockerungen. Ne? Und das sind ja Fragen, die vor allem von den Journalisten gestellt werden. Also die Redaktionen stellen ja selber Fragen. Die werden ja nicht von uns gestellt. Das heißt, auch dort bestimmt natürlich die Redaktion den Puls der Debatte oder zumindest welches Thema gesetzt wird. Und das ist aktuell weiterhin Corona. Man merkt aber schon, dass das Interesse an Corona jetzt so ein bisschen nachlässt. Es wird jetzt über Lockerungen gesprochen. Da gehen die Meinungen, sind aktuell noch tatsächlich mehr so, bitte, bitte nicht so viele Lockerungen. Aber es bröckelt auch ein bisschen. Und wir merken jetzt auch, dass definitiv neue Themen auf die Agenda kommen. Also auch wieder außerhalb von Corona. Und das ist auch etwas, womit sich die Verlage sehr stark beschäftigen. Was sind denn jetzt eigentlich die Themen, wenn Corona nur noch Grundrauschen ist? Das ist jetzt etwas, wo die sich natürlich auch extrem mit beschäftigen müssen. Aber ich würde sagen, es ist politisch und medial bestimmt vor allem.
Nun ist das ja im Geschäftsmodell von Verlagen im digitalen Zeitalter total wichtig, dass die Menschen mit ihren Artikeln möglichst viel Zeit verbringen und damit sie auch möglichst viel Werbung sehen. Natürlich, so ist das nun mal. Dafür kriegen wir dann die Artikel in vielen Fällen kostenlos. Das heißt, sie haben was davon, dass die Leute interagieren. Da helft ihr ungemein. Habt ihr Feedback von den Redaktionen, ob auch die Ergebnisse dieser Umfragen tatsächlich in ihre Arbeit einfließen? Du hast es gerade schon angedeutet, also im Sinne von einer Veränderung, einer wahrgenommenen Veränderung über die Zeit, aber auch die Meinung selbst, also wie zum Beispiel, weiß nicht, was gibt es denn da gerade, glauben Sie an einen menschengemachten Klimawandel oder so, also wird das Ergebnis einer Umfrage, beeinflusst das die Redaktion?
Ich würde sagen, die betrachten auch die Ergebnisse schauen sich an, wie sich das Ganze entwickelt und darauf entsteht sicherlich auch wieder neue Inspirationen für neue Artikel und neue Themen, vor allem aber auch, dass sie mit uns monetarisieren. Also es ist nicht ausschließlich nur ein, ich freue mich mal, dass wir hier so ein paar nette Spielzeugtools irgendwie drin haben. Sie sind sowohl an den Insights interessiert, als auch daran zu sehen, hey, hier bleiben die Leute länger auf unseren Seiten. Wir zeigen denen Wertschätzung. Die Verweildauer steigt dadurch, weil man sich mehr mit den Themen beschäftigt. Man hat was Interaktives, mit dem man auch irgendwie, es wird was zurückgegeben. Das heißt, je qualitativ hochwertiger der Inhalt, und das ist meistens daran gemessen, wie lange bleiben die Leute auf den Seiten und wie viel beschäftigen sie sich mit den Inhalten. Das ist ein Zeichen dafür, ob man seine Inhalte auch gut monetarisieren kann, für Werbungszwecke wiederum. Und wir vermarkten ja auch unsere Reichweite und davon profitieren auch die Verlage. Das heißt, wir zahlen auch ein paar Journalistenjobs im besten Fall. Das ist zumindest unser, unser Ziel, dass wir mit relevanter Werbung dann wiederum auch wieder qualitativen Journalismus finanzieren können.
Ihre Aufgabe, gut, unterstützenswert. Dann sind wir vielleicht schon beim Thema Geschäftsmodell. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, glaube ich, nur von der Information von der Website, aber die Redaktionen bezahlen doch schon auch für die Nutzung des Tools oder dienen die sogar nur da dran anhand der Werbung, die ihr wieder dort schaltet?
Nee, die zahlen auch auf monatlicher Basis dafür, aber der Teil ist wahrscheinlich im Vergleich gering.
Okay, also ihr monetarisiert quasi zweifach. Einmal, indem ihr eure eigene Reichweite in dem Widget zur Verfügung stellt für Partner, die sehr geschickte Werbung da machen. Ich habe das ein paar Mal gesehen, fand es wirklich gut. Also es wird meist eine inhaltliche Frage gestellt und eine Meinung, wie das halt bei euch so ist, abgefragt. Die ist dann aber schon gesponsert und das im Ergebnis sehe ich quasi eine passend auf meine Meinung hin angepasste Werbung. Das ist die eine Seite des Revenue Streams bei euch, richtig?
Das ist richtig, genau. Also wir versuchen wirklich, also wir haben uns natürlich auch lange Gedanken gemacht, wie kann man das jetzt irgendwie zu Geld machen oder wie, das ist ja auch leider so, wenn man ein Business macht und eine tolle Vision hat, dass die sich dennoch auch nicht einfach so finanziert. Und irgendwann war halt der Gedanke, wir müssen jetzt irgendwie das Ganze auch monetarisieren. Wir müssen Geld machen, sonst ist man halt nicht mehr. Das ist genauso wie mit dem Journalismus. Schön, dass der da ist, aber er muss halt irgendwie finanziert werden. Und wir haben gesagt, was können wir da machen? Wir haben auf jeden Fall gesagt, wir wollen kein Marktforschungsinstitut werden. Repräsentative Daten wollten wir nicht damit liefern. Das ist auch nicht das, was unser Anspruch ist. Also wir versuchen, Trends abzubilden, aber jetzt nicht repräsentative Marktforschungsdaten auszuspielen und dort in den Wettbewerb zu gehen. Unser Ziel ist ganz klar, dass wir, wenn wir schon Werbung machen, wofür wir uns dann entschieden haben, relevante Werbung machen. Und Relevanz bedeutet für uns, dass wir die Themen, die unsere Kunden haben im Werbebereich, das kann aus allen unterschiedlichen Branchen und Industrien sein, das kann ein Audible sein, das kann ein Ford sein, das kann eine Commerzbank sein, das können unterschiedliche Kunden sein, die sich auf einem bestimmten Thema positionieren wollen. Und da geht es auch ganz viel um Haltung und da geht es vor allem um Relevanz. Und was wir schaffen, ist durch einen Algorithmus, den wir entwickelt haben, eben die Themen von unseren Kunden genau in die exakt passenden Artikelumfelder zu bringen und dort sich im Endeffekt mit der Leserschaft auseinanderzusetzen, auf einer Debatte, die sie gerade beschäftigt. Und das ist unser Anspruch, diese Relevanz für unsere Kunden zu schaffen und eben dort das Engagement und den Dialog mit ihren Kunden zu fördern.
Das ist ja genau dein Thema. Du bist dem Titel nach Chief Revenue Officer bei Opinory. Was verbirgt sich denn in dem Titel? Schwimmst du da wie Dagobert Duck einfach dick im Geldspeicher rum oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, so oder so ähnlich, ne?
Ah, cool.
Nee, nicht ganz. ich bin im Endeffekt für die Vermarktung verantwortlich. Also das, was Pia, unsere Gründerin oder unsere Mitgründerin auf der Verlagsseite macht, also sich tagtäglich mit den Verlagen auseinandersetzen und die Reichweite schaffen, bin ich dafür verantwortlich im Gegenstück, diese Reichweite zu monetarisieren. Das ist im Endeffekt ganz klassisch aufgesetzt, wie es auch in einem Verlag gehandhabt wird. Da gibt es die redaktionelle Seite und es gibt die vertriebliche, vielleicht eher produktorientierte Vermarktungsseite. Das bin ich.
Jetzt hast du Pia gerade schon angesprochen. Pia Frei, Philosophin, glaube ich, ne, vom Studium her und dann lange auch ja Journalistin.
Gut informiert.
Forbes 30 unter 30, ja natürlich, ich bin ja vorbereitet. Ist, glaube ich, so ungefähr dein Alter, ne?
Ja, ein bisschen älter, aber ja, ungefähr.
Ist sie mit ein Grund gewesen, dass du angeheuert hast bei Opinory?
Ich überlege gerade, wie war das nochmal? Ich habe bei Twitter gearbeitet und das war Ende 2016. Da hat Twitter sich leider strategisch gegen einige Standorte, sagen wir es so, in Europa entschieden. Und Berlin war einer davon. Und da bin ich quasi dann auch mit anderen deutschen Kollegen gegangen worden, wenn man so möchte. Und ich habe dann relativ desillusioniert, weil Twitter so mein Traumarbeitgeber war damals, irgendwie gedacht, oh Gott, wie soll ich jemals was finden, was so toll ist wie Twitter? Einfach auf einer Purpose-Ebene. Also für mich war das einfach so ein Arbeitgeber, wo ich viel Purpose für mich entdeckt habe, Menschen auf der Welt eine Stimme zu geben, irgendwie Kommunikation zu demokratisieren. Das war immer so das Ziel. Und da habe ich mich sehr schwer getan und einfach wieder auf der Ebene was zu finden. Also nicht einfach etwas zu finden, sondern wieder etwas, was mich so, womit ich mich so identifiziere und wofür ich so brenne. Ich glaube, das ist etwas, wie ich mir neue Sachen immer suche. Und mein ehemaliger Chef, der Rowan Barnett, der hat mich dann mit Pia verknüpft, weil Rowan hat damals schon sehr stark sich immer mit Startups auseinandergesetzt und gerade so in diesem Medien- und journalistischen Bereich hat er sich extrem rumgetrieben und der kannte halt Pia und Cornelius. Pia und Cornelius sind Geschwister und die Gründer von Opinory. Und hat dann gesagt, Valerie, also er hat mich mit diversen Leuten verknüpft, was sehr hilfreich war, und hat mir aber unter anderem die beiden empfohlen und hat gesagt, Valerie, also die haben da was gegründet und das hört sich richtig cool an. Und ich glaube, so kulturell passt ihr da auch ganz gut zusammen. Ja, sprecht doch einfach mal miteinander. Und ich dachte nur so, Opinory habe ich noch nie gehört. Ich habe diese Tools auch noch nie gesehen. Das war Anfang 2017.
Da gab es Opinory ein, zwei Jahre erst, ne?
Ja, also als Projekt quasi. Also ich gegründet Anfang 2016 und da aber auch wirklich nur redaktionell. Wir hatten, glaube ich, das erste Ding mit dem Spiegel gelandet und hatten dann irgendwie, ich glaube, wir waren da bei, weiß ich nicht, erstmal 4 Millionen Nutzern Reichweite, so in 2016. Vorher war das alles so ein kleines Projekt von Pia aus der Weltredaktion entstanden, das Pressekompass damals noch hieß. Und dann ist es immer was Wichtigeres geworden. Dann haben sie irgendwann ihren Job gekündigt und haben gesagt, okay, da ist wirklich Musik in dem Ganzen drin. Und Mitte 2016 kam der Max dazu, ein ehemaliger Kollege von dem Cornelius, die bei McKinsey zusammengearbeitet haben. Und der hatte da quasi den Auftrag, wir müssen jetzt Geld machen. wir hatten dann Investoren, oder ich sage immer wir, aber sie hatten dann damals erste Investoren an Land gezogen. Und dann musste natürlich Geld gemacht werden, das war ganz klar. Und das hat Max dann alles erstmal angefangen aufzuziehen. Und ich bin dann im Endeffekt Anfang 2017 dazugekommen und habe das dann im Endeffekt mit ihm zusammen aufgezogen. Also der ganze Monetarisierungsarm existierte eigentlich gar nicht, als ich da war. Also es waren irgendwie 1, 2, 3 Kunden da, aber man hatte noch nicht so richtig verstanden, wie Geld gemacht werden kann. Die Idee hinter der Werbeform war schon da, aber es war alles noch sehr rudimentär. Man wusste nicht ganz, ob der Preispunkt in Ordnung ist, wie man denn eigentlich so ein Preispaket machen würde. Man hat noch mit ganz geducktem Kopf sich an Kunden rangetastet und hat sich gar nicht getraut, irgendwie mit großen Preisen irgendwie vorzutreten. Und da stehen wir jetzt ganz anders da mittlerweile, ja.
Aber du hast das ja schon angedeutet, du warst bei Twitter, also einer Marke, die weltweit bekannt ist, und bist dann zu einem Startup, was damals wahrscheinlich noch wirklich No-Name war, gewechselt und hast dir ja selber offensichtlich auch die Frage gestellt, ob das so eine gute Idee ist oder was das für dich bedeutet. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, dass ging dir um den Purpose, wie du es genannt hast, von dem Unternehmen. Wie war das? Wie haben die ich weiß nicht, ob es Pia selber war, die dich eingestellt hat, vermittelt, diesen Purpose? Was hat dich dazu gebracht, von so einer Weltmarke Twitter dann da zu unterschreiben?
Ich glaube, ich gehe da relativ nach Bauchgefühl. Und ich gehe danach, ob ich das Gefühl habe, dass ich da was lernen kann. Und ich glaube, bei Twitter spätestens habe ich gelernt, dass ich mir meinen Job erstmal nach dem Purpose aussuche oder nach der Idee, die dahinter steckt, und dann aber vor allem nach den Chefs und ob ich da was lernen kann. Das ist immer das erste Ziel, das ich habe. Das ist relativ, also ich habe da auch ganz wenig verdient am Anfang und also wesentlich weniger als bei Twitter und habe aber so gedacht, ich war gerade in so einer Situation, wo ich eh irgendwie alles oder nichts und habe dann einfach gesagt, okay, dann nehme ich das jetzt. Ich mache das jetzt einfach, es gab sicherlich Alternativen, aber für mich zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie bei Twitter schon gelernt, dass ich gerne Sachen mitentwickeln möchte und dass ich irgendwie schon irgendwie meine Fühler überall habe und dass mir das einfach Spaß macht. Und ich dachte, cool, jetzt komme ich von der dpa, wo ich so noch so einem Konzernumfeld quasi, wo ich gelernt habe quasi, also ich habe ein duales Studium gemacht. Dann bist du jetzt bei Twitter gewesen, wo du quasi einen Konzern im Hintergrund hattest, aber Twitter Deutschland eigentlich auch irgendwie so ein bisschen Startup-y war. Wir sind ja auch nur 30 Leute gewesen. Das war schon sehr Startup-like. Also es war echt cool, hat mir auch Spaß gemacht. Und dann dachte ich so, oh, jetzt kannst du mal den nächsten Schritt, jetzt gehst du noch eine Stufe weiter und guckst einfach mal, ist ein bisschen schon da, aber da kann man noch ganz viel draus machen. Und ich habe da einfach gesagt, okay, das klingt nach etwas, ich vertraue denen und wir kriegen das schon gewuppt.
Aber das heißt, wenn man die Folge einfach fortdenkt, dann ist der nächste Schritt dann eigene Selbstständigkeit.
Vielleicht.
Was verraten?
Nee, aber ich glaube, ich bin mittlerweile tatsächlich an einem Punkt, wo ich mir denke, Mensch, das kann ich auch.
Du machst das jetzt tatsächlich schon 3 Jahre, ne?
Ich bin jetzt etwas mehr als 3 Jahre dabei, genau.
Was bedeutet das für dich, nach 3 Jahren zurückzugucken? Wo würdest du sagen, warst du da erfolgreich in deiner Aufgabe?
Ich glaube, ich habe in den letzten 3 Jahren wahnsinnig viel, also ich bin wahnsinnig gereift und habe wahnsinnig viel über mich selbst gelernt. Unter anderem, dass ich Grenzen habe, was ich vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht dachte. und dass ich aber auch über die hinaus wachse. Und egal wie groß die Hürde, dass das schon irgendwie trotzdem klappt. Ich bin menschlich einfach extrem gewachsen. Also ich meine, ich bin da angefangen als Business Development Managerin quasi, einfach so ganz naiv, dachte ich so, ach ja, probiere ich mal aus, habe ja nichts zu verlieren, wenn es nicht klappt, dann halt nicht, ne? und hatte dann irgendwie schon nach 6 Monaten irgendwie angefangen, ein eigenes Team aufzubauen und war dann da wirklich, ja, Head of Sales dann im Endeffekt und hatte bis jetzt irgendwie dann 15 Teammitglieder bei mir. Die Firma selbst hat international skaliert, also wir haben unterschiedliche Märkte aufgebaut. Wir haben Anfang 2018 ein großes Investment in Project A gemacht, das allein darauf sicherlich ein Team-Effort gewesen, aber vor allem auch, weil wir einfach so viel Geld gemacht haben irgendwann und weil wir gemerkt haben, da ist ein Product-Market-Fit, die finden das cool. Und ich bin einfach mit so viel Excitement durch dieses Land gereist, dass man irgendwie nicht nur Teammitglieder von der Idee überzeugen konnte, also Menschen, die ja Opinion wirklich nicht kannten, dass wir dann irgendwann Leute von Axel Springer, Xing und keine Ahnung wo heiern konnten, also die dann zu uns gekommen sind und mit uns arbeiten wollten oder bei uns arbeiten wollten. Ich finde, das ist ganz toll, dass man irgendwann so große Bekanntheit einfach hatte. Und dann ist das sicherlich natürlich auch an Nutzerwachstum zu messen. Also wir haben, hatte es ja erzählt, also 2016 oder 2015 4 Millionen Nutzer, die wir erreicht haben. Wir sind jetzt bei 80 Millionen.
Wahnsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn. Also wir arbeiten mit fast allen großen, relevanten Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen. Wir haben Partnerschaften auch in Großbritannien und in den USA. Also ich finde das wirklich, ich bin immer noch selber sehr stolz und einfach beeindruckt von dem, was wir da auf die Beine gestellt haben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber man hört dir irgendwie an, dass du jetzt nicht so ein ganz klassischer Vertriebler bist, von dem man ja sagt, der kann auch Eskimos Schnee verkaufen. Du willst schon auch Purpose verkaufen.
Ja, also ich verkaufe nichts, wo ich nicht hinterstehe. Da habe ich nicht so viel Lust drauf. Ich glaube, deshalb wollte ich auch nie in den Vertrieb. Weil ich das eigentlich ziemlich kacke fand. Ich habe damals schon, als ich im dualen Studium war und unsere Personalleiterin dann meinte, ja, und dann kommst du als Junior Account Managerin. Und dann dachte ich nur so, nee, ich will nicht. Ich wollte auf jeden Fall irgendwie Produkt machen oder Kommunikation, habe ich immer gedacht. Kommunikation, Marketing. Irgendwann hat sich dann während der Arbeit bei News Aktuell hat sich dann Produkt auch rauskristallisiert. Vertrieb war immer irgendwas, also so generell Talent für Kommunikation und potenziell auch, also weil ich einfach sehr begeisterungsfähig bin, sicherlich auch andere sehr gut begeistern kann, kam das halt so durch. Aber ich habe immer gesagt, Mensch, das ist ja schön, dass man das kann, aber das ist ja auch ein Talent, das man in anderen Bereichen nutzen kann, nicht nur im Betrieb. Aber ich glaube, das war so eine Gehirnblockade, so ein bisschen, weil ich damit was ganz anderes assoziiert habe. Und ich muss auch sagen, dass ich bis heute damit Schwierigkeiten habe.
Ach, das ist ja interessant. Ja. Oh, jetzt nähern wir uns langsam so den ganz persönlichen Fragen. Ja,
nee, aber so, es hört sich immer so doof an, finde ich. Also ich habe das Gefühl, auch andere Menschen assoziieren mit Vertrieb immer was Negatives. Oder so jemand, der dir halt irgend so ein, ja, so eine Versicherung verkaufen will. Ne? Sowas habe ich früher halt auch im Kopf gehabt. Deswegen finde ich es auch ganz spannend. Das ist, kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, aber auch sehr, sehr schwer, gute Vertriebsleute zu hiren, also einzustellen. Weil die wirklich guten Leute gar nicht unbedingt die sind, die jetzt unbedingt 10 Jahre Vertrieb gemacht haben. Also meiner Meinung nach.
Sondern?
Ich glaube, wenn man hinter einer Idee steht und sich dafür begeistert, dann kann man auch andere dafür begeistern.
Was macht denn einen guten Vertriebler aus, diese Begeisterungsfähigkeit?
Begeisterungsfähigkeit, ich würde sagen, eine gute Portion Hungriness. Also so richtig schön ambitioniert und immer wieder das nächste Ziel. Das ist definitiv etwas, was einen Vertriebler ausmacht. Ich würde sagen, ist auch so ein kleiner Unternehmer im Unternehmen. Muss eigentlich schon sehr stark mitdenken, also muss man generell mitdenken, aber im besten Fall, wenn man wirklich Angebote macht und bei uns, muss ich sagen, haben die Leute im Team so wirklich viel Verantwortung, also die kennen ja, die haben den Einblick in alle Zahlen, ne, und die rechnen sich die Marge selber aus und das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Also ich finde, das ist, da gehört eine gute Portion irgendwie Kontext setzen, das Businessmodell wirklich verstehen und dann zu wissen, was hat hier Impact und was hat nicht Impact. Und das ist sicherlich etwas, was einen sehr, sehr guten Vertriebler am Ende auch ausmacht.
Aber hast du eine Erklärung dafür, warum sicher nicht nur bei dir Vertrieb, also der Verkauf des Produktes, den ein Unternehmen produziert, so einen schlechten Ruf hat? Das klang vorhin schon ganz am Anfang bei dir fast so, als du über das Geschäftsmodell gesprochen hast, fast entschuldigend dafür, dass man ja dann doch leider Geld verdienen müsse, um dieses schöne Unternehmen aufrechtzuerhalten. Aber es ist ja eigentlich das Normalste von der Welt. Kein Unternehmen überlebt ja lange. Und in der Corona-Phase sehen wir das ja nur gerade sehr dramatisch, wie schnell das manchmal auch gehen kann, wenn sie nicht auch am Ende was verkauft. Woher kommt das?
Ich glaube, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie so ein bisschen verschrien in meinem Kopf auch immer gewesen. Also ich habe mir unter Vertrieb halt immer was Negatives vorgestellt. Also irgendwas, was dir aufgedrückt wird und was du nicht brauchst eigentlich, aber was dir irgendwie, die Person will dir weismachen, dass du es brauchen würdest. Und ich verstehe mich halt eher als Beraterin. Also, weil ich denke, dass das wirklich was bringt. Und das geht aber auch nur, wenn ich natürlich hinter der Idee stehe.
Nun würde man ja von jedem Produkt erwarten, dass es irgendwie auch was bringt. Warum sollte es uns geben? Vielleicht ist da eigentlich die Dysfunktionalität zu suchen in den Produkten dahinter und nicht in dem schlechten Vertrieb. Vielleicht haben wir zu viele Produkte, die eigentlich keiner braucht.
Ja, kann gut sein.
Aber bei euch ist das ja anders. Das haben wir ja jetzt schon gelernt. Was hast du für dich schon persönlich aus den vielen Datenpunkten oder aus den Fragen, die du dann so siehst, die in dem Netzwerk gestellt werden, mal eine Frage gehabt, die sich so besonders überrascht hat? Oder hast du schon mal deine Meinung geändert, nachdem du die Antworten gesehen hast? Das ist ja fast noch dramatischer.
Ich habe schon ganz oft meine Meinung geändert zu Sachen, sei es zu einer Frauenquote zum Beispiel.
Oh, sag doch mal.
Ich war immer der Meinung, dass man das alleine schaffen muss. Ich dachte mir, Mann, das ist doch irgendwie blöd, wenn man da extra so eine Quote haben muss, weil ich halt auch gemerkt habe, dass ich das auch alleine geschafft habe. So, dann habe ich mir aber andere Meinungen angehört und war auf verschiedenen Konferenzen und habe einfach mal mir andere Perspektiven angehört und habe dann auf einmal gemerkt, ja, aber es ist eigentlich ganz richtig. Also man setzt sich ja Ziele und nur wenn sie, und das ist leider so, nur wenn sie wirklich feststehen, dann orientiert man sich auch daran und man setzt sich das als Ziel. Und es gibt eben auch Frauen und Männer, die eben nicht so laut sind, wie ich es vielleicht bin, und sich äußern und ihre Meinung kundtun, weil sie denken, sie dürften das nicht oder sie tun es einfach nicht oder sie sind unsicher und können das aber eigentlich. Einfach um dem Ganzen mehr Visibilität zu geben, finde ich das ganz wichtig mittlerweile, dass es das gibt. Ich glaube, weil sonst kümmert sich keiner drum.
Ja, ja, du hast gerade was gesagt, dass du früher vielleicht dachtest, du kannst die Sachen auch alleine. Nun ist in dem Namen dieses Podcasts das Danke ja nicht umsonst groß geschrieben, sondern dahinter steckt ja schon die Überzeugung bei mir auch, dass man eigentlich fast nichts wirklich alleine kann, sondern in der Regel Menschen braucht, die einem dabei helfen und sei es in Form eines Buchautors, der den entscheidenden Hinweis gab auf einen Gedanken, den man hatte, oder eben ganz viel auch persönliche Prägungen. Du hast vorhin deine Chefs erwähnt, von denen du viel gelernt hast. Was waren so Menschen, wo du sagst, Mensch, die haben mir schon auch nochmal die Augen geöffnet oder mir eine neue Richtung aufgezeigt, auf die ich alleine nicht gekommen wäre?
Ich glaube, ich habe schon mir viele Mentoren besucht aktiv. Das waren häufig Chefs. Das waren aber vielleicht auch Leute, die ich einfach bewundert habe und wo ich mir als Ziel gesetzt habe, die will ich irgendwie in meinem Leben haben. Wow. Die spreche ich jetzt einfach mal an. Oder die von denen will ich lernen oder das ist da, wo ich mal hin will. Ich will verstehen, wie die da hingekommen ist oder er. Da gab es unterschiedliche Menschen, unter anderem zum Beispiel Isabel Sonnenfeld, die mich bei Twitter eingestellt hat und dann aber eigentlich am selben Tag, als ich gekommen bin, schon weg war bei Google. aber mit der ich, also es ist wirklich interessant, weil ich hatte mit der nur ein Gespräch, das war telefonisch, halt Bewerbungsgespräch. Und mit der halte ich bis heute Kontakt und die war für mich immer ein Vorbild. Und da habe ich immer, mit der habe ich halt Kontakt aktiv gesucht. Und ich hatte das Gefühl, ich kann irgendwann auch was zurückgeben. Das ist ja immer das Schönste. Aber wo ich wirklich versucht habe, immer wieder zu verstehen, was hat die denn gemacht, damit sie da hingekommen ist. Oder auch habe versucht, mit Leuten Kontakt zu halten, die ich einfach sehr bewundernswert und beeindruckend finde. Also ich habe vorhin schon Ron Barnett erwähnt, den ich auch wahnsinnig beeindruckend finde als Mensch und was der einfach für unterschiedliche Meinungen, da kommen wir wieder zu dem Thema, und Perspektiven auf Sachen hat und wie viel der einfach weiß und auch weitergibt und sich einsetzt für unterschiedliche Zwecke. Und dann sicherlich auch, wie gesagt, bei Opinory jetzt bin ich wahnsinnig dankbar für vor allem Pia, Cornelius und Max, die mich an allen möglichen Ecken sehr stark gefordert haben, aber auch gefördert haben. Und als ich Max irgendwann mal sagte, ich will irgendwann mal eine Firma gründen, dann hat er sich da mit mir eine ganze Bahnfahrt 4 Stunden lang hingesetzt und hat mit mir einen Businessplan, also mir gezeigt, wie man mit so einer Excel einen Businessplan schreibt.
Wow.
Das sind so Sachen, wo ich einfach merke, okay, das sind Menschen, die mir was geben, weil ich aber auch danach frage, aber die auch sich diese Zeit und diese Mühe machen und anscheinend entweder was in mir sehen oder einfach grundsätzlich was zurückgeben wollen, wofür ich einfach sehr dankbar bin. Die einen auch ja gefördert haben. Und gleichzeitig sicherlich auch, jetzt kommen wir zu dem Danke, Mama. aber sicherlich meine Mutter, die mich alleine aufgezogen hat. Und ja, wir waren eigentlich, seit ich 7 bin, auf uns alleine gestellt. Und das ist, glaube ich, bis heute eine Menschengruppe oder eine Berufsgruppe, die sicherlich nicht genug gesehen wird, alleinerziehende Mütter. Die hat mir einfach gezeigt, was geht. dass sehr viel geht und dass das aber auch sehr anstrengend ist und dass, wenn man nicht so belastbar wäre wie sie und auch so viel und immer wieder steh auf, Frau, wäre und sehr viel Positivität da auch immer wieder und in jedem dann doch wieder eine Chance, auch wenn es sicherlich Phasen gab, wo man auch so dachte, boah, jetzt will ich einfach nicht mehr, was soll denn das schon wieder, dass das geht und dass man da immer wieder gut rauskommt.
Ich finde das total spannend, weil du hattest das so fast selbstverständlich gesagt, dass du dir Leute halt gesucht hast, die von denen du wie erwartet hast, dass sie dir was geben können, dass sie Vorbilder sein können, von denen du was lernen kannst und bist auf die zugegangen. Aber das zu tun, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Du hast es getan und hättest du es jetzt nicht von dir aus gesagt, hätte ich nachgefragt, woher kommt das? Ich höre ja aus also von zu Hause, von deiner Mutter in dem Fall, also dranbleiben, sein eigener Herr oder seine eigene Frau sein, die Sache selber in die Hand nehmen. Würdest du das so als deinen Erfolgsfaktor bezeichnen?
Ja, ich glaube, ich bin jemand, der sehr proaktiv ist und das war ich sicherlich auch nicht immer. Aber ich habe das einfach gelernt, dass das wichtig ist und dass das auch mich erfolgreich gemacht hat. Also je mehr ich eigentlich über meine Scheu hinweg Sachen gemacht habe und desto selbstbewusster und zuversichtlicher wurde ich auch, dass das ein guter Weg ist. Also das ist nicht nur im Vertrieb, dass ich auf Konferenzen einfach Menschen anquatsche, was sich sicherlich auch nicht jeder traut, auf die unterschiedlichste Art und Weise, vorbereitet oder nicht vorbereitet, als auch einfach irgendwann das Bewusstsein, dass ich schon ganz gut bin in dem, was ich mache. Und es ja auch nicht schadet, wenn man fragt.
Ja, das finde ich schon ein wichtiges Learning jetzt hier aus den paar Minuten, die wir miteinander sprechen. Das kam jetzt ein paar Mal vor. Ich musste sofort an die Sesamstraße denken. Wer nicht fragt, verliert. Oder wie heißt das da?
Ja, ich kriege die mit mir nicht
zusammen. Aber irgendwie so in die Richtung, ne? Ja. Eine ganz, ganz banale, aber doch so wichtige Erkenntnis, weil so viel zu viele dann doch nicht beherzigen. Wenn ich frage, kriegt auch keine Antworten und wird nicht schlauer. Ich habe heute eine Menge gefragt und bin schlauer geworden. Dafür danke ich dir ganz herzlich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und hoffe, dass du weiterhin so erfolgreich sein wirst und von deinem Erfolg auch was weitergibst an Dritte. Das hast du vorhin ja auch schon mal erwähnt, dass das so nochmal der besondere Kniff ist, wenn das auch gelingt. Da wünsche ich dir auch ganz viel Erfolg bei und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Valerie.
Vielen Dank für die Einladung, Björn.